Immer sonntags von 10 bis 12. Tietjen talkt bei NDR 2.
Wunder gibt es immer wieder. Und wenn sie dir begegnen, muss es Sonntag sein. Guten Morgen, ganz herzlich willkommen zu Tietjen talkt. Kerngesunde 2 Stunden liegen vor uns, denn Achtung, noch vor dem Heiland im Dezember kommt der Heiler zu mir. Guten Morgen, Eckart von Hirschhausen.
Bettina, was für eine Anmoderation. Und das Engelchen ist an meiner Seite.
Genau, also Wunder wirken Wunder, so heißt ja dein neuer Bestseller. Was hat dich denn zuletzt wirklich gewundert?
Ach, ich wundere mich viel und ich staune gerne, weil das ist so eine Grundhaltung dem Leben gegenüber. Man kann sich natürlich über viele Dinge aufregen, aber man kann auch sagen, ach, ist ja interessant. Und auf dem Weg hierher kam ich an so einer Sicherheitskontrolle da überhaupt nicht voran. Und da weißt du ja auch immer, Ärger, den man nicht gehabt hat, hat man nicht gehabt. Und die meisten Leute haben sich aufgeregt und gestresst. Und ich war auch kurz davor, aber dann dachte ich, Mensch, lies mal deine eigenen Bücher. Reg dich wieder ab.
Gut, also Frage. Helfen Fußpads zum Entgiften oder Aprikosenkerne bei AIDS oder Traubenzucker bei Kopfschmerzen? Welche echten und welche angeblichen Wunder bewirken was, warum und bei wem? Die Gemeinschaftspraxis Tietjen und Hirschhausen ist geöffnet. Ihre außerordentliche Sprechstunde heute nur für 2 Stunden und Sie sind gleich der Nächste, bitte. Jo, und heute habe ich einen lieben alten Bekannten zu Gast, Eckart von Hirschhausen. Er war sehr fleißig, er hat ein neues und sehr dickes Buch geschrieben. Und Eckart, immer brav Sport gemacht, um deinen Rücken zu entlasten?
Ich habe tatsächlich in der Zeit, in der ich das Buch geschrieben habe, 7 Kilo abgenommen. Du hättest es, die Hörer können es ja nicht sehen, aber du hättest es sehen können, Schatzi.
Oh, guck mal, da habe ich gar nicht so drauf geachtet. Ne? Das ist sträflich von mir. Das stimmt. Jetzt, wo ich jetzt gucke, kurz, dreh dich mal bitte eben zur Seite. Stimmt.
Nein, aber ich hab tatsächlich angefangen, mich an ein paar von meinen eigenen Ratschlägen zu halten. Und natürlich gibt es gerade beim Ernährungs- und Diätthema so viel Unsinn, da muss ich als Komiker natürlich drauf reagieren. Aber es gibt eben auch ein paar ganz sinnvolle Tipps, zum Beispiel eben einfach längere Pausen zu machen zwischen dem Essen. Und das ist für die Bauchspeicheldrüse, fürs Insulin gut. Und dann diese Schlank-im-Schlaf-Idee ist natürlich Quatsch. Das ist genauso wie Nobelpreise bekommen beim Händewaschen. Aber wenn man länger Pause macht, dann regeneriert sich der Körper und man merkt verblüffenderweise, wie viel man doch ja gespeichert hat und man kriegt auch gar nicht so wahnsinnig Hunger.
Aber hast du denn dein Ernährungsverhalten auch ein bisschen geändert? Also hast du einfach gesünder gegessen oder kalorienärmer?
Ja, ich habe an diesem Buch verdammt lange gearbeitet. Das ist so eine Art Lebenswerk von mir und ich habe da so diszipliniert gearbeitet wie noch nie. Ich bin morgens um 6:30 aufgestanden, habe bis nachts geschrieben und ich wollte das unbedingt fertig kriegen und da alles reinpacken an meinen persönlichen Geschichten, an Recherche. Ich hatte unheimlich viel auch selber ausprobiert von eben Schamanenbesuch über Heilervisiten bis hin eben auch, ich habe 3 Tage im Altenheim mitgewohnt, um zu wissen, wie ist es mit Demenz in Deutschland bestellt. Also ich habe da viel Herzblut reingetan und mich zwischendurch eben auch wirklich, ich bin nur einmal immer dann am Tag schwimmen gewesen für den Ausgleich und sonst habe ich geschrieben, nachgedacht, wieder umgeworfen und natürlich auch ganz viel Details so mit den Fotos oder mit der Grafik und ich wollte auch wirklich so ein Buch machen, was, obwohl das ernster ist als meine bisherigen Bücher, einfach Freude macht, wenn man es in die Hand nimmt.
Also praktisch so eine Lebenshilfe von der Wiege bis zur Bahre.
Ja, so kann man sagen. Und noch was drüber zu lachen haben, weil das Leben ist ja ein Zitat von Snoopy, was ich gefunden habe, sagt Charlie Brown, eines Tages werden wir alle sterben und Snoopy sagt, ja, aber an allen anderen Tagen nicht. Und das finde ich eine sehr schöne Haltung für einen toten Sonntag, oder?
Sehr schön. Hier ist NDR 2. Eckart von Hirschhausen ist nicht nur Arzt und Kabarettist, er wurde ja auch schon sehr früh von der Magie geküsst und das, Eckart, hatte mit Carstens Papa zu tun.
Ja, ich war 4 Jahre, da wurde ich beim Nachbarkind Carsten, eben bei seinem Papa, der hat dann den Kindergeburtstag gestaltet und ich erinnere mich wie heute, dass der so eben einen Ball hatte und dann waren es plötzlich 2 und dann war es wieder einer. Und was sagt man als Kind? Nochmal. Und trotzdem kam ich nicht dahinter und das hat mich so geprägt, dass ich ja wirklich als Kind und Jugendlicher jede freie Minute genutzt habe, um Zaubertricks zu üben, um mich da einzulesen und dann habe ich auf den Straßenfesten gezaubert, in der Gemeinde. Ich habe überall versucht, sozusagen ein Publikum zu finden und das hat mich auch im Medizinstudium nie losgelassen, weil ich wusste, wie stark sozusagen Menschen die Täuschung mehr lieben als die Enttäuschung und wie viel wir eigentlich magisch denken, auch wenn wir meinen, so ganz vernünftig zu sein.
Und dieser Satz mit der Täuschung und der Enttäuschung, gilt der denn nur beim Zauberer oder gilt der auch beim Arzt?
Meine Kernthese beim Wunderbuch ist ja, dass das gar nicht so weit auseinander liegt, dass die Wurzeln der Medizin und der Magie sehr nah beieinander sind. Nämlich man versucht, Dinge zu beeinflussen, die zum Teil nicht zu beeinflussen sind. Und natürlich hat die Medizin durch die wissenschaftliche Revolution in den letzten 100 Jahren unglaublich aufgeholt. Aber im Kern glauben wir doch immer noch so ein bisschen an einen Medizinmann, der eben oder eben auch eine weise Frau, die sich ganzheitlich um uns kümmert, die die Seele versteht, die den Körper versteht, die auch was von Ritualen versteht. Und da gibt es viele Beweise eben auch in der modernen Forschung, ganz praktisches. Wenn Leute über Dinge, die sie belasten, nur immer reden, dann sind die dadurch nicht weg. Und viel wirksamer ist es, wenn man sich Dinge von der Seele schreibt, wenn man wirklich entweder so ein Tagebuch schreibt oder expressives Schreiben, ich erkläre die Methode auch im Buch genauer, dass man sich 3 Tage hintereinander immer wieder sozusagen einfach die Sachen aufschreibt und automatisch dann hat man was gegenüber und dann kann man mit diesem Zettel zum Beispiel noch ein Ritual machen. Man kann ihn zerreißen oder verbrennen und wirklich das Belastende loslassen. Und wir sind alle so ein bisschen Voodoo und meine These ist eben, wir könnten das viel stärker nutzen, wenn wir so sind, wie wir sind, dann ist es immer sehr billig, sich über die Alternativmedizin lustig zu machen und die Esoterik. Aber ein guter Teil von uns ist eben so ein magisches Wesen. Und den können wir in der Medizin mit dem Placebo-Effekt eben heute auch beweisen.
So, da bin ich wieder. Ich erinnere mich sehr, sehr gut. Viele von Ihnen haben es wahrscheinlich auch gesehen. Die Knutschattacke bei Tietjen und Hirschhausen. Isabel Varell.
Das war klar, dass du damit kommst.
Die hat den armen Ecki nämlich überfallen für Guido Kanz und verstehen Sie Spaß.
Und es Frau Tietjen war eingeweiht.
Genau, wir waren alle eingeweiht. Hast du uns allen ein bisschen verziehen mittlerweile?
Ja, weil Isabel ja fantastisch gespielt hat. Und ich ja wirklich so verblüfft war und die ganze Zeit dachte, was ist mit der los? Und ich habe ja noch in der Neurologie und Psychiatrie gearbeitet früher und ich dachte immer, muss ich die jetzt vor sich selber schützen? Hat die irgendwelche Drogen genommen? Hat die irgendwie eine akute Psychose? Halluziniert die? Was ist mit der los? Und was darf man auch nicht vergessen, das war auch die Zeit, wo du selber in der Kritik standest, dass du dich für einen alkoholisierten Gast nicht genug engagiert hast.
Genau.
Und deswegen dachte ich, shit, jetzt passiert mir dasselbe, dass du nachher hast, ja, der ist der Arzt, der muss sich doch um seine Gäste kümmern, wenn die da so austicken. Und ich konnte nicht ahnen, dass Guido Kanz hinter der Tür stand und sich ins Fäustchen gelacht hat.
Also es war sehr, sehr lustig. Gucken Sie sich das nochmal an auf YouTube. Ich weiß noch, wie Gail Tafts neben mir saß, die sagte, die waren doch alle nur in der Bild.
Tietjen talkt. Stimmt's? Oder stimmt's nicht?
Mein Gast ist Eckart von Hirschhausen. Du hast zu Beginn deiner Showkarriere auf dem Kuhdamm in Berlin Zaubertricks als Pantomime vorgeführt.
Ja, das stimmt. Und es ist mir heute noch peinlich, weil ich damals dachte, wenn ich mein Gesicht weiß male, dann muss ich nicht reden und bin automatisch Pantomime. Und ich bin sehr froh, dass es in einer Zeit war, wo noch nicht jeder eine Digitalkamera mit Videofunktion hatte.
Also die Leute haben sich über dich lustig gemacht, oder?
Nein, aber ich habe tatsächlich auf der Straße sozusagen das Handwerk gelernt, weil die erstens ist es in Deutschland so, dass es ganz wenig ruhige Orte in den Städten gibt. Das heißt, du kommst mit Sprache gar nicht weit. Und ich bin dann mit dieser Zaubershow, ich hatte chinesischen Ringe und ich hatte ein paar Kartentricks und ein Zuschauer gab mir eine Zigarette und dann ist sie verschwunden im Jackett von dem anderen und so Klassiker. Damit bin ich halt auch richtig getourt. Ich bin in Italien gewesen, in Spanien. Ich habe Interrail-Ticket gehabt und bin durch halb Europa gefahren. Und das war die Zeit, wo ich merkte, wie viel Freude das macht, die Leute zum Staunen zu bringen, zum Lachen und eben auch ein bisschen zum Nachdenken.
Mhm. Nächste Frage, du würdest gerne Bundesgesundheitsminister werden?
Viele Stiftungen berate, ich mache Vorlesungen, ich habe einen Lehrauftrag, ich engagiere mich für die Weiterbildung der nächsten Generation, ich bin beim Deutschen Pflegetag, versuche, dass die Pflegekräfte auch wieder mehr Ansehen kriegen in der Gesellschaft und bessere Nachwuchssituationen und so weiter und so fort. Also ich habe hinter den Kulissen, glaube ich, viel mehr Möglichkeiten, Dinge, die ich wichtig finde, anzustoßen, als wenn du als Minister da stehst und automatisch sofort in der Kritik bist. Ich glaube, es gibt wenig undankbarere Jobs als Gesundheitsminister im Kabinett.
Auf jeden Fall. Und dann entnehme ich deinem Buchcover, dass du gerne stundenlang im Anzug am Lagerfeuer sitzt.
Ach so, ja. Nee, ich habe ja, meine Bücher entstehen ja anders als andere Bücher. Nämlich die meisten Autoren schreiben was im stillen Kämmerlein und dann gehen die auf Lesereise und dann merken die erst, welche Passagen lustig sind, welche nicht. Bei mir ist umgekehrt. Ich bin ja erstmal Bühnenkünstler. Du warst ja auch schon bei mir im Live-Programm. Da kommt auch dieses Lagerfeuerfoto her, weil das Teil von meiner Kulisse ist. Ich habe vor dem Publikum sozusagen das Programm entwickelt und dann einen Teil davon niedergeschrieben und aber drei Viertel von Wunder wirken Wunder ist neu. Aber die Zuschauer kommen immer wieder vor. Zum Beispiel in der Pause gebe ich immer so Postkarten raus, wo die Leute selber erlebte Wunder aufschreiben können. Da kommen manchmal sehr komische, sehr tragische, sehr berührende Geschichten. In Berlin hat aber auch einer was, ein Hammer, sowas kannst du ja nicht ausdenken. Ein Wunder ist geschehen, ich kann wieder laufen, jemand hat mein Fahrrad geklaut. Sowas schreibt nur das wahre Leben.
Eckart von Hirschhausen, mein Ex sozusagen, ist mein Gast.
Einer von deinen Exen. Du hast ja schon viele Moderatoren auf dem Gewissen.
Ja, so viele nur auch wieder nicht. Also auf jeden Fall, wir haben uns immer noch lieb. Und Eckart von Hirschhausen hat es erfunden, das medizinische Comedy-Konzept. Lachen und Lernen ist ja angesagt in deinen Shows, wie jetzt auch bei deiner Wunderheiler-Tour. Was hast du denn Menschen am Anfang, als du überhaupt mit dieser ganzen Geschichte angefangen hast, gesagt, die dir vorgeworfen haben, bei der Gesundheit hört der Spaß auf?
Das habe ich selber lange geglaubt und bin ja zuerst sozusagen als Zauberkünstler auf die Bühne gegangen und habe parallel als Arzt gearbeitet und habe die Welten fein getrennt. Und dann kam ein hilfreicher Zufall, wie das manchmal so im Leben ist. Gail Taft, die du ja auch kennst, wurde plötzlich krank und ich sprang ein für sie in der Show. Und dann habe ich mich auch mit der Hilfe von Thomas Hermanns, der damals auch mein erster Regisseur war, getraut, diese Medizinthemen in den Mittelpunkt meines Comedy-Programms zu stellen. Und plötzlich wurde es ein Riesenerfolg. Und die Sender und die Redaktion waren in den ersten Jahren wirklich sehr kritisch. Die sagten immer, die Wissenschaftsredakteure, denen war ich zu lustig und den Comedy-Redakteuren war das immer zu unheimlich, wenn man mit Medizin als Thema kam. Und erst als ich wirklich 2000, 3000 Leute in der Show hatte, wurde das Fernsehen aufmerksam. Also dann sagt er, ups, vielleicht ist da ja doch was dran, dass das Lachen Medizin ist und dass man eben mit Humor auch Dinge vermitteln kann. Und ich bin total glücklich, dass ich das geschafft habe in der ARD Primetime, Donnerstagabend 2015, Hirschhausens Quiz des Menschen. Wir haben da schon Leben gerettet mit. Wir haben Wiederbelebung gezeigt und da haben uns Leute geschrieben, Mensch, hätte ich das nicht gesehen, hätte ich mich nicht getraut, bei meinem Mann, als er plötzlich atemlos da lag, auf den Brustkorb zu drücken, 100 Mal pro Minute. Und das ist ein Gefühl wirklich von Ernte, von tiefer Dankbarkeit, dass das, woran ich über 20, 30 Jahre gearbeitet habe, jetzt so die Früchte trägt.
Und ist es denn auch so, dass die Mediziner dich alle auch ernst nehmen? Oder gibt es auch welche, die sagen, ach, das mit dem, man kann eben in der Medizin nicht alles immer mit dem Augenzwinkern sehen?
Es gibt ja viele ernste Themen in der Medizin und denen weiche ich auch gar nicht aus. Es gibt einen sehr schönen Satz von Karl Valentin, der sagt, wenn es regnet, freue ich mich, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Also die ernsten Themen werden nicht besser oder leichter lösbar, wenn man die ganze Zeit mit bierernster Miene darüber diskutiert.
So, wenn ein Arzt wie Eckart von Hirschhausen bei Tietjen Talk zu Gast ist, dann kommen natürlich auch bei Facebook eine Menge Fragen. Eckart, wir haben die von Sabine Marciszewski ausgesucht. Die möchte nämlich wissen,
wie ihr Nachname ausgesprochen wird.
Nee, die möchte gerne wissen, wenn man so viel weiß über Medizin wie du, geht man überhaupt noch zum Arzt oder stellst du dir alle Diagnosen selbst?
Nein, ich gehe tatsächlich relativ selten zum Arzt, weil ich auch weiß, dass das Allermeiste von alleine weggeht. Und ich hatte aber ein Knieproblem und es kam und ging und dann ging es irgendwann nicht mehr weg. Und dann fing ich selber als Patient an, diese Odyssee durch die Praxen mitzuerleben, gerade bei Orthopäden. Und der Erste sagte, ja, was erwarten Sie, ist ein Altersproblem? Eine Alterserscheinung. Ich sagte, wie bitte, ich höre wohl nicht richtig. Sagte er, das ist auch eine Alterserscheinung. Weißt du, zwei Sätze und dann war das Klima schon vergiftet. So gelingt Arzt-Patienten-Kommunikation. Und schlussendlich habe ich mich dann auch an dem einen Knie operieren lassen, an dem anderen nicht, denn das ist sozusagen die Kontrollgruppe. Ich bin ja auch ein großer Freund von evidenzbasierter Medizin. Das heißt, man soll nachweisen können, dass man mehr nutzt als schadet. Und das ist für viele Operationen am Knie und vor allen Dingen für die Operationen am Rücken überhaupt nicht belegt. Da wird jeden Tag werden in Deutschland an Rücken Dinge gemacht, wo keiner jemals belegt hat, dass es besser ist, als die Leute turnen lassen, in Ruhe lassen, Physiotherapie, Massage und kräftigen und so weiter und so fort. Das dauert natürlich länger, aber es bringt Geld. Und da werde ich jetzt auch, je älter ich werde, desto radikaler werde ich auch. Ich habe auch ein ganzes Kapitel, rettet das Gesundheitswesen, aber nicht dieses. Weil dadurch, dass es eben pro Fall immer eine Pauschale gibt für das Krankenhaus, lohnen sich gerade diese größeren Eingriffe unglaublich und es lohnt sich nicht, die Leute gesund zu halten. Und jeder, der bei drei nicht auf dem Baum ist, kriegt ein neues Knie und neue Hüfte eingehämmert. Warum? Weil er bei drei nicht auf dem Baum war, ist er bewegungseingeschränkt und es lohnt sich. Also versuche ich auch den Leuten einen Blick dafür zu geben, dass man als Patient wirklich nachfragen muss, Wo ist der Nutzen? Wo ist der Schaden? Was passiert, wenn wir abwarten und beobachten? Würden Sie das, was Sie mir gerade empfehlen, selber auch machen?
So eine Stunde Teaching Talks haben wir noch. Machen wir was draus. Sind Sie ein Freund von Vitamintabletten? So nach dem Motto, 4 Wochen jeden Morgen Vitamin C eingeworfen, nicht einmal erkältet gewesen. Hört man ja oft. Die Frage ist aber ja, hätte das womöglich ohne Vitamin C genauso geklappt? Mal hören, was der Arzt dazu sagt. Eckart von Hirschhausen, nimmst du sowas, solche Vitamintabletten?
Nein, natürlich nicht, weil das totaler Unsinn ist. Mal kurz gefragt, wir sind ja hier im Norden. Wem ist denn in den letzten 100 Jahren ein Angehöriger an Skorbut verstorben? Skorbut war die ernsthafte Vitamin-C-Mangelerkrankung und das gibt es keinen Vitamin-C-Mangel. Höchstens eben bei alten Leuten, die bettlägerig sind und die nichts Frisches bekommen. Aber keiner, der jetzt zuhört und ab und an auch in der Sonne ist, hat auch Vitamin-D-Mangel oder die Leute nehmen diese Nahrungsergänzungsmittel. Das ist, nächstes Jahr ist ja Lutherjahr, ich bin auch Reformationsbotschafter, das ist der moderne Ablasshandel. Du kaufst etwas, um dich sozusagen von deinen Sünden zu befreien, um aus der Sünde des Kaffeenachmittags mit schönen Torte und Schlagsahne, um zu glauben, ja, wenn ich jetzt genug Vitamine in mich reinfresse, dann ist das alles ungeschehen, das ist totaler Müll. Sie brauchen das alles nicht. Gehen Sie einmal am Tag um den Block, 20 Minuten unter freiem Himmel für das Vitamin D, essen Sie frisches Obst und werfen Sie den Rest weg, beziehungsweise spenden Sie das Geld der Welthungerhilfe, denn es gibt viele Länder, die haben Vitaminmangel. Und deswegen habe ich in meinem Buch auch gesagt, bring die Vitamine dorthin, wo du mit 2 Euro im Jahr einem Kind durch Vitamin A das Augenlicht rettest. Ja, da kommt es drauf an, aber in Deutschland nie.
Mhm. Also Wunder wirken Wunder, so heißt ja das neue Buch von Eckart. Wir wundern uns gleich noch mal ein bisschen zusammen. Bis dahin, gute Besserung. Ob Sie es glauben oder nicht, es gibt tatsächlich Wattepads zu kaufen, die man unter die Füße legt und die dann angeblich Giftstoffe aus dem Körper ziehen sollen. Eckart von Hirschhausen ist mein Gast. Dieses ganze Detox-Theater, ist da irgendwas dran?
Nein, das ist natürlich auch totaler Müll. Also diese Wattepads, die werden inzwischen wirklich überall angeboten, die werden dann braun, wenn man die am Fuß hatte. Und man denkt, oh, die haben ja unglaublich viel Schlacke aus mir herausgezogen. Und da muss man wie immer mal einen kleinen Kontrollversuch machen. Die werden auch braun, wenn die einfach an der Luft liegen, weil die sozusagen automatisch braun werden. Das hat nichts mit Schlacke zu tun. Warum sollte auch der Körper sozusagen ausgerechnet durch die dicke Fußhaut irgendwas abgeben an so ein blödes Wattepad? Aber mit sowas wird Geschäft gemacht. Und da meine ich eben auch, letzten Endes ist diese ganze Detox-Bewegung, erinnert mich an den Exorzismus. Du denkst, du hast irgendwo den Teufel im Leib, du musst ihn mit möglichst absurden Mitteln austreiben. Ja? Die Leute machen irgendwelche Einläufe mit Kaffee, dann liegen deine Darmzotten nachts wach und du kannst nicht schlafen. Ich weiß nicht, was das bringen soll, aber du hast überall sozusagen immer dieses alte mittelalterliche Denken, dass wir da irgendwo Gifte in uns haben, die musst du ausleiten und die Verpackung ändert sich. Aber der Aberglaube der Menschen, der ist unglaublich mächtig. Woran ich natürlich appelliere, ist zu sagen, esst nicht jeden Scheiß. Natürlich macht es einen Unterschied, was ich für Nahrung zu mir nehme. Aber die Möglichkeiten in Deutschland, sich gesund zu ernähren, die sind noch nie so gut gewesen wie heute. Also das heißt, Schlacke hat noch nie einer unter dem Mikroskop gesehen. Es ist ein großer Mythos.
Was ist denn mit diesem Trend, diesem Superfood? Da schwören ja auch ganz viele drauf.
Darf ich nochmal den Titel von meinem Buch erwähnen?
Das heißt, ich glaube, Wunder wirken Wunder, ja, kann das
sehr
sein?
Gut. In diesem Buch ist eine Seite, wo ich so Trends vergleiche, in und out. Und wenn man ja schon ein paar Jahre auf diesem Planeten wach ist, dann hat man ja schon unglaublich viel kommen und gehen sehen. Also im Moment ist Superfood so Goji-Beere, ja. Die kann fast das gleiche wie ein Stück Paprika. Wir haben Quinoa und wir haben alle möglichen Formen von Chiasamen. Und die machen nichts anderes als das, was Leinsamen auch kann. Omega-3-Fettsäuren sind natürlich sinnvoll, aber nichts gegen guten alten Leinsamen. Ja? Man kann Apfel essen. Es ist, je exotischer etwas ist, desto mehr denken wir, oh, die Heilung liegt immer ganz weit woanders. Die Leute fliegen aus Deutschland nach Sri Lanka, um Ayurveda-Kuren zu machen. Ich war auf Sri Lanka. Die Leute, die da Geld haben, die fliegen alle nach Deutschland, nach England, um sich hier nach westlicher Medizin diagnostizieren zu lassen. Da sollte man noch ins Grübeln kommen.
Hier ist NDR2 mit Eckart von Hirschhausen und Bettina Tietjen. Ein Riesenthema bei allen, die sich schon ewig mit kleineren oder größeren Wehwehchen rumschlagen, ist ja die Frage, kann es der Alternativmediziner, der Homöopath, der Osteopath, der Wunderheiler oder der Heilpraktiker möglicherweise besser als der Klassiker in der Schulmedizin? Eckart, warum geht es so vielen Menschen, immer mehr Menschen so, dass sie ihrem normalen, ihrem klassischen Arzt nicht mehr trauen, sondern andere Wege suchen.
Das Misstrauen in die Medizin hat viele Gründe und einer ist sicher der Zeitmangel. Also ein Kassenarzt hat 6 Minuten pro Patient, du wartest Wochen auf einen Termin, dann wartest du Stunden im Wartezimmer, bis du endlich dran sagst, Herr Doktor, wenn ich hier drücke, tut es weh, sagt er, drücken Sie nicht, der Nächste bitte. Ja? Du fühlst dich abgefertigt, du hast nicht das Gefühl, dass dich einer mal untersucht hat, dass sich jemand wirklich begriffen hat, im konkreten Sinne, nämlich auch mal auf dein Herz gehört hat, auf die Lunge, mal begriffen hat, wer du bist, was dich antreibt, was dir Mühe macht. Und da sind die Alternativmediziner oft besser, einfach auch deswegen, weil sie es sich leisten können. Weil ein Homöopath kriegt dann für eine ganze Stunde Gespräch über 100 Euro, je nachdem, wie die Kassenverträge sind und so weiter. Aber das heißt, dort wird das gemacht, was eigentlich gute Medizin immer ist, nämlich auch Zuwendung, Hoffnung geben, Tipps geben zum Lebensstil verändern. Das ist ja wirksam. Und ich finde es unglaublich ärgerlich, dass sozusagen dieser Teil der Medizin ausgelagert wird, statt zu integrieren. Und deswegen gibt es ja auch viele Konzepte von sozusagen Komplementärmedizin, von integrativer Medizin, wo eben diese Dinge, die ich beschreibe, wie Musik machen, wie singen, wie tanzen, wie in Achtsamkeit, wie Meditation, wie ein anderes Körpergefühl, auch einfache Handgriffe aus der Psychotherapie, wie die integriert werden und dass nicht immer die Leute von einem Spezialisten zum nächsten rennen. Das ist ja der Fluch in unserem Medizinsystem. 90% der Leute sind Spezialisten, Fachärzte und nur 10% sind noch Hausärzte, Allgemeinmediziner, die dann den Überblick behalten über die ganzen Befunde. Und wir halten das für unglaublich fortschrittlich, wenn jeder Körperzipfel sozusagen seinen eigenen Facharzt hat, aber es fehlt der Überblick. Und dann holen die Leute sich das eben bei jemandem, der mit ganz anderen und manchmal eben mittelalterlichen Konzepten daran geht und sagt, ja, dein Qi, deine Meridiane, deine Energieblockade ist an allem schuld.
Mhm. Ja, wie siehst du das denn? Also gehst du denn auch mal zum Heilpraktiker oder sagst du, nö?
Der Wert von Alternativmedizin hängt davon ab, was die Alternative ist. Schreibe ich eben auch zum Beispiel die Geschichte von Steve Jobs, der ja einen Tumor hatte, der operabel war und der hat sich bewusst gegen die Operation entschieden und sagte, nee, ich will das erstmal alternativ behandeln. Und das war ein Riesenfehler. Das hat er in seiner Biografie später auch bitterlich bereut, weil die Fachwelt ist sich einig, hätte er sich erst operiert und danach komplementär kann man noch so viel Smoothies und Ernährungsumstellungen und Akupunktur und Yoga, was es alles an sinnvollen Sachen gibt, machen, dann hätte er länger gelebt. Das heißt, es macht einen Riesenunterschied, ob man das immer so sozusagen entweder oder betrachtet oder eben als ein zusätzliches Angebot. Und so würde ich das auch immer sehen und verteidigen.
Mhm. Tietjen talkt.
Da sind wir wieder. 9 Monate noch, wenn ich richtig gerechnet habe. Dann steht auch bei Eckart von Hirschhausen die 5 vorm Komma. Was planst du denn so, um dich jung zu erhalten? Trotz der 5?
Ich will nächstes Jahr mal eine längere Auszeit nehmen und überlege schon, was ich da mache. Vielleicht fahre ich wirklich mal 3 Monate nach Kanada, irgendwo weit weg, dass man mal auch von diesem Medienrummel Abstand kriegt und sich wieder drauf besinnt. Weil 50 ist ja schon irgendwie ein Wort. Und gleichzeitig freue ich mich eigentlich erstens, dass ich bis zu diesem Alter relativ fit geblieben bin. Und ich versuche wirklich auch bewusster die Zeit zu genießen, die ich habe. Und auch mir zu überlegen, was will ich sozusagen auch anstoßen bei anderen Menschen.
Mhm. Das ist auch so, wie du die erstmal siehst, wenn du in mein Alter kommst.
Du bist doch auch gerade erst. Bist du überhaupt schon 50?
36.
Die 10 schönsten Jahre einer Frau.
Eckart von Hirschhausen ist noch immer mein Gast und er ist ja auch noch auf Tour mit seinem Programm Wunderheiler. Und es wird ja in jeder Vorstellung einmal live operiert, oder Eckart?
Ja, das ist einer meiner absoluten Highlights. Wer Lust hat, es laufen gerade die letzten Shows von Wunderheiler. Auf hirschhausen.com gibt es die Termine, aber nächsten Montag, also Montag in 8 Tagen, bin ich nochmal in Hamburg in der Leishalle und auch nochmal in Niedersachsen bin ich auch nochmal öfter unterwegs. Ich habe mir ein Vorbild genommen an den philippinischen Wunderheilern, die ja so mit der Hand scheinbar in den Bauchraum greifen und sich dann so Eingeweide rausholen. Und genau das mache ich mit dem Zuschauer. Die Leute schmeißen nicht weg vor Lachen, weil es echt aussieht.
Sieht sehr echt aus.
Es fließt natürlich viel Theaterblut. Ist schon mal jemand bei umgekippt. Aber inzwischen sage ich immer, wenn sie kein Blut sehen können, gucken sie nicht hin. Und es ist offensichtlich eben fake. Aber es erinnert uns daran, dass das alleine sowas vorzutäuschen eben einen Effekt hat. Und deswegen verstehe ich auch, dass auf den Philippinen, wenn man keinen Anästhesisten und keinen Chirurgen hat, ist es besser, den Leuten etwas vorzugaukeln und ihnen Hoffnung zu geben, als nichts zu tun. Bei uns würde ich immer sagen, wenn Sie ein ernsthaftes Problem im Bauchraum haben, vertrauen Sie den Leuten, die das richtig machen und nicht auf der Bühne.
Kommt es eigentlich vor, dass Leute nach der Vorstellung zu dir kommen und sagen, ich möchte mitmachen bei ihrer Stiftung? Du hast doch diese Stiftung Humor hilft heilen, die ja wirklich Gutes tut und Menschen auch in schlimmen Krankheitssituationen ein bisschen zum Lachen bringt. Wie groß ist der Zulauf?
Der Zulauf ist enorm. Also ich habe das vor 8 Jahren gegründet, als es mit meinem Buch Die Leber wächst mit ihren Aufgaben ging es plötzlich so los und dachte ich, wenn das die Millionenmarke knackt, dann mache ich eine Stiftung auf. Und dann ist es auch so gekommen und seitdem engagiere ich mich da. Das ist gewachsen. Wir haben über 100 Projekte mit Clowns im Krankenhaus. Wir haben inzwischen einen großen Förderschwerpunkt auf Pflegekräften, dass wir Workshops machen für Pflegekräfte, wo die lernen, wie gehe ich in Kontakt, wie gehe ich mit peinlichen Situationen um, wie gehe ich mit eigener psychischer Belastung besser um, dass ich nicht den Stress sozusagen mit nach Hause nehme. Und sich dann auch bewusst zu machen, ich bin da nicht nur Funktionsträger, ich bin nicht nur Dienstleister. Wenn ich da eine Infusion dranhänge, macht es einen großen Unterschied, ob ich dem Patienten in die Augen gucke, was ich dazu sage, wie ich meine Persönlichkeit mit einbringe. Und dadurch, dass da so unglaublich viel gespart wurde in den letzten Jahren, gehen ganz, ganz viele Pflegekräfte echt auf dem Zahnfleisch. Und das ist für uns als Gesellschaft ein Skandal. Weil wenn die Piloten nicht da sind, kommst du ein paar Tage nicht von A nach B. Aber wenn keiner in der Pflege ist, dann kommst du nicht mal vom Bett aufs Klo. Und das ist viel wichtiger. Und da sollten wir uns deswegen alle dran halten. Weil in 10 Jahren werden wir 1,5 Millionen Menschen mehr haben, die Pflege brauchen. Und das sind dann irgendwann wir selber. Und deswegen engagiere ich mich mit Humor hilft heilen eben auch für die Pflege. Und der dritte Bereich ist eben das Forschen darüber, warum Lachen die beste Medizin ist. Denn das macht ja auch keinen, da gibt es keine Forschungsgelder von den Unis, da gibt es keine Pharmagelder, da gibt es nichts zu verdienen, weil es immer was mit menschlicher Zuwendung zu tun hat. Und trotzdem ist da was dran.
Also wenn Sie mehr wissen wollen über diese Stiftung, gucken Sie mal rein unter humorhilftheilen.de. Tut mir leid, das Schreiben fast alle Autoren hinten in ihre Bücher und meinen damit ihre arme Familie, die nämlich von dem großen Schreiber in der ganzen Zeit nichts hatte. Mal sehen, wie Eckhard von Hirschhausen damit umgeht. Hast du es auch hinten reingeschrieben?
Ja, das ist tatsächlich so. In meinem letzten Buch über die Liebe hat meine Frau dann auch irgendwann gesagt, ich wusste gar nicht, was du theoretisch alles weißt. Und sie ist ja Mediatorin und ist sozusagen Expertin darin, Streit zu schlichten. Aber wenn wir privat uns behaken, dann sagt sie, oh, du willst Glücksexperte sein und du willst Streit schlichten. Also Buchschreiben ist anstrengend. Ich habe mal mit Helmut Karasek auch diese schönen Witzprojekte zugunsten von Humor verteilen gemacht. Dann sagt er auch immer, macht Schreiben glücklich? Nein, Schreiben nicht, aber geschrieben haben. Und das ist ein großer Unterschied. Das Schreiben selber ist echt auch ein Kraftakt, weil man so unglaublich viel sich konzentrieren muss und dann leidet oft das Umfeld, das dann nicht viel von einem hat. Aber ich hole es nach jetzt, wo das Buch so ein Erfolg ist und so viele Menschen erreicht und ich tolle Rückmeldungen kriege, denke ich, der ganze Aufwand hat sich auch gelohnt. Und das sieht meine Familie Gott sei Dank auch so.
Ich weiß ja, dass du nicht so gerne über dein Privatleben redest, aber wie machst du es generell denn mit der Zeiteinteilung? Weil du hast ja nun eine Familie und musst du dich dazu zwingen, einfach mal zur Ruhe zu kommen und zu sagen, so jetzt ist Family Time, oder machst du es auch freiwillig?
Nee, kriege ich eigentlich, je älter ich werde, auch besser hin als früher. Und ich glaube auch, dass ich auf eine Art und Weise, wenn ich dann zu Hause bin, auch anders zu Hause bin als Leute, die einen ganz geregelten Alltag haben. Weil natürlich haben die Menschen das Gefühl, der Hirschhausen ist ja pausenlos irgendwie auf Achse. Das stimmt gar nicht. Jede Krankenschwester, jede Hebamme arbeitet mehr als ich, was die Stunden angeht. Aber halt nicht so öffentlich. Und deswegen gibt es durchaus viele schöne Momente, wo ich auch entspannt bin und macht euch keine Sorgen um mich.
Bist du denn auch ein Clown zu Hause? Also bringst du deine Familie zum Lachen?
Nee, ich privat bin ich ja eher der lieber beobachtet und lieber Geschichten sozusagen aufnimmt und neue erfindet, als jetzt ständig die Leute zu entertainen. Das hatte ich früher viel mehr, aber jetzt habe ich das ja beruflich, dann brauche ich das privat nicht mehr.
Hast du einen Lieblingswitz?
Ach so, das sind zu viele, aber wie begrüßen sich plastische Chirurgen? Was machst du denn heute wieder für ein Gesicht? Kurz, aber doof.
Der ist gut. So, meine Lieben, Pech für alle, die den Wunderheiler Eckhard von Hirschhausen bei Tietjen Talk verpasst haben. Aber oh Wunder, Sie können es ja nochmal nachhören unter ndr2.de. Und die letzte Frage, die ich an dich habe, Ecki, ist, welches Wunder würdest du dir denn wünschen, ganz persönlich?
Oh, darf man das sagen?
Natürlich.
Geht es dann trotzdem in Erfüllung? Ich wünsche mir, dass so bleibt, wie es ist, ja auch ein doofer Wunsch.
Nee, das ist doch wunderbar.
Also ich bin im Moment eigentlich ziemlich glücklich mit dem, was ich erreicht habe und dem, was ich gerade so anstoße und was sich so tut. Und wenn das noch eine Weile so weitergeht, bin ich sehr dankbar.
Ja, also was Schöneres kann man doch eigentlich gar nicht sagen. Also ich wünsche mir, dass alles so bleibt, wie es ist. Das heißt, es ist ja wunderbar. Ich wünsche Ihnen, dass es bei Ihnen genauso ist. Schönen Sonntag noch. Danke fürs Zuhören und dir ganz herzlichen Dank, Eckhard.
Ja, danke, Bettina. Es ist immer eine Freude, mit dir zu talken, ja. Auch ohne andere Gäste.
Das muss ich auch sagen.
Wir hätten diese ganzen Gäste nie gebraucht.
Genau, wir hätten einfach zu zweit das machen sollen. Tschüss.
Immer sonntags von 10 bis 12. Tietjen talkt bei NDR 2.